Ja. Tag auch. Mein Name ist Tobs. Dies ist der Nur der HSV Podcast für die 21. Kalenderwoche 2017, aufgenommen am Sonntag, den 28. Mai. Was für ein unglaublich herrlicher Sonntag. Ich blicke jetzt zurück auf die letzten 7 Tage unseres Hamburger Sportvereins, habe die für mich persönlich interessantesten Ereignisse und News rausgezogen und möchte versuchen, diese jetzt einmal einzuordnen und meine persönliche Einschätzung abzugeben. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging am letzten Donnerstag, aber als das Relegationshinspiel lief zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig, da war ich sowas von erleichtert, dass wir da nicht spielen müssen. Und konnte mir das Ganze mehr oder weniger neutral angucken. Ich habe dann aber irgendwie auch dann zu meinen Freunden, mit denen ich das zusammen geguckt habe, ich habe nachher gesagt, jetzt kann ich so ein bisschen verstehen, warum doch viele damals dem HSV den Abstieg gegönnt haben. Weil irgendwie, wenn du neutral bist, und bei Wolfsburg gegen Braunschweig bin ich ja eigentlich neutral, und wenn du neutral bist, dann bist du irgendwie automatisch immer so ein bisschen mehr für den Underdog. So ist mir es zumindest gegangen. Und ich habe echt irgendwie so ein bisschen mit Braunschweig dann mitgefiebert. Aber nicht, weil ich etwas gegen Wolfsburg habe, sondern irgendwie, weil du ja hoffst, dass so dieser kleinere Club gewinnt. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, ja, wenn man damals für den KSC war oder für Greuther Fürth war. Und dann sagt man hier, dieser Dino nervt sowieso, ne, der müsste mal absteigen. Und Wolfsburg hat das Spiel gewonnen, 1-0, durch einen sehr fragwürdigen Elfmeter oder anders gesagt, meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Habe darüber ja auch über Twitter wirklich heftig Kritik bekommen, weil ich habe das schon so kundgegeben, dass ich denke, das war eine Fehlentscheidung. Klar kam dann das Feedback nach wenigen Minuten schon, dass man zu mir gesagt hat, also vergiss mal nicht, was vor 2 Jahren war und Gräfe und Freistoß in der Nachspielzeit und so weiter. Und dann habe ich jedes Mal, das war so schwer bei Twitter, weil man hat ja nur 140 Zeichen, aber ich habe jedes Mal dann geantwortet, das kann man wirklich nicht ganz vergleichen. Der Pfiff damals vor 2 Jahren beim Hamburger Sportverein, den kann man geben, aber zugegeben, den muss man keinesfalls geben. Ja, also der Spieler da vom KSC, der hat auch nicht bewusst Hand genommen, wurde ihm angeschossen. Ich finde es auch immer tragisch und schlecht, wenn so etwas gepfiffen wird. Aber es gibt Schiedsrichter, die pfeifen sowas nun mal. Und das war nun mal so eine Szene. Da sag ich mal, die war sehr strittig, aber die war jetzt nicht 100% falsch. In diesem Fall bei Wolfsburg war es aber etwas anderes. Der Schuss ging an den Arm des Braunschweigers, das sieht man ja ganz deutlich in der Wiederholung, der so schon versucht, diesen Arm noch irgendwie wegzuziehen, schafft es aber nicht, ja, und bekommt den Ball an den Arm und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Das ist, sage ich mal, ziemlich ähnlich wie bei uns damals. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied, nämlich dass eine Sekunde zuvor Mario Gomez den Ball aber deutlich mit dem Arm, deutlich den Ball mit dem Arm annimmt. Und der dann abprallt zu einem Mitspieler, der dann diesen Schuss ausführt, der dann nachher zum Elfmeter führte. Also, wenn ein Schiedsrichter so etwas pfeift, wie damals vor 2 Jahren der Manuel Gräfe oder jetzt der Stegmann, der zum Elfmeter gepfiffen hat. Also, wenn du so etwas pfeifst, wo du sagst, eigentlich ist der Arm angelegt und so richtig, kann man sich den ja auch nicht abschrauben. Also, wenn du sowas schon pfeifst, dann hätte man das eine Sekunde vorher bei Mario Gomez definitiv auch pfeifen müssen. Und dann wäre es gar nicht, dann hätte gar nicht dieser Wolfsburger Spieler den Ball bekommen und dann hätte er gar nicht schießen können und dann hätte es auch keinen Elfmeter gegeben. Also, insofern finde ich, wirklich war das jetzt echt unglücklich. Also entweder du lässt beide Szenen laufen, da beim Wolfsburg-Spiel, oder man pfeift schon gleich die erste Szene. Aber die erste Szene nicht zu pfeifen und die zweite, ja, das, sage ich mal, war doof. Aber ich empfand, und das ist vielleicht, so komisch das klingt, auch eine Ehrenrettung für den Schiedsrichter Stegmann. Ich fand sowieso, der hat ganz schlecht gepfiffen, das gesamte Spiel. Der hat viel zu viel laufen lassen am Anfang. Dadurch kam unnötige Härte rein. Dann hat er teilweise auch kleinste Fehlentscheidungen gemacht, ne? Eine Ecke gegeben, wenn es einen Abstoß hätte geben müssen und so weiter und so fort. Also ich fand, der hatte sowieso nicht seinen besten Tag. Und ich glaube auch nicht, dass der für Wolfsburg oder gegen Braunschweig gepfiffen hat. Er hat einfach an dem Tag schlecht gepfiffen. Und dann ist das natürlich übel, gerade als Zweitligist, wenn du sagst, du spielst so eine traumhafte Saison, so wie die Braunschweiger, die wie viele Punkte? 63 oder 66 Punkte oder so haben? Ja, damit wärst du in den letzten 5 Jahren, habe ich irgendwo gelesen, immer sofort aufgestiegen mit der Punktzahl. Und nur, weil sie das Pech haben, dass Hannover und Stuttgart noch besser waren, müssen sie in die Relegation mit dieser Punkteausbeute. Ja, und dann kommt so ein Tag, wo ein Schiedsrichter einfach schlecht pfeift. Ja, das ist dann echt übel. Und ja, ich bin froh, dass wir darüber als HSVer nicht mehr sprechen müssen. Lass uns wirklich jetzt mal gucken, was sind die Themen, die in den letzten 7 Tagen beim HSV bestimmend waren, beziehungsweise die meine größte Aufmerksamkeit bekommen haben. Und da möchte ich als erstes die Interviews von Markus Gisdol mal ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen, denn da steckt eine gewisse, wie soll ich sagen, ein gewisser Zündstoff liegt schon in den Interviews mit Markus Gisdol, die er nach dem Saisonfinale gegeben hat. Er hatte ja ein richtiges Interview-Marathon gehabt, hat Exklusivinterviews in der Mopo und Bild und Abendblatt und ist dann am Sonntagabend zum NDR gegangen und so. Also der hat ja wirklich jetzt echt noch ganz viel gemacht, bevor dann die Mannschaft noch 2 Freundschaftsspiele gespielt hat und dann in die Sommerpause sich verabschiedet hat. Und ich finde den ja sehr sympathisch, das habe ich hier schon oft gesagt bei diesem Podcast, und ich finde, wir haben auch einen echt guten Trainer, auch das habe ich hier schon oft gesagt, und eins ist mal ganz klar, egal was ich jetzt gleich sage in den nächsten Minuten, ich wünsche mir wirklich, weil ich finde, der HSV und auch wir Fans hätten das schon lange verdient, ich wünsche mir wirklich, dass dieses neue Trio mit Markus Gisdol, Jens Todt und Heribert Bruchhagen, dass die eine Sprache sprechen und dass die richtigen Entscheidungen fällen und dass die kluge Entscheidungen fällen, wie sie so schön gesagt haben, und dass wir richtig gestärkt und als Einheit in die neue Saison starten können. Das wünsche ich mir wirklich. Und ich habe auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass dem nicht so sein wird. Also ich hoffe auch, dass das funktioniert. Aber ich sehe erste Auffälligkeiten, sage ich mal. Markus Gisdol hat mehr oder weniger in jedem Interview gesagt, dass er auf solch eine Saison keine Lust mehr hat, dass er so eine Saison nicht nochmal durchstehen würde und dass die unglaublich nervenzerrend war. Und der HSV kluge Entscheidungen finden muss, damit wir bitte in der nächsten Saison nicht mehr solch eine Saison erleben. Da hat er natürlich vielen HSVern aus dem Herzen gesprochen, gar keine Frage, aber die Frage ist, ist das so realistisch? Und interessant war ja, dass Heribert Bruchhagen auch ein Interview gegeben hat, ich glaube es war beim Abendblatt, und gesagt hat, unser Trainer kann sich darauf einstellen, dass wir vielleicht auch in der neuen Saison am 4. Spieltag wieder auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Das war nur ein Satz von vielen, die er gesagt hat, viele nette auch, die er gesagt hat, aber da ist ein gewisses Potenzial, denn du merkst gleich, wer hat eine größere Bereitschaft, wieder Geld von Kühne einzufordern, um möglichst den Kader bestmöglich zu verstärken. Das ist Markus Gisdol. Und wer möchte vielleicht auch langsam mal aus dieser kühne Verschuldungsspirale rausgehen? Und ich glaube, das ist der Herr Bruchhagen. Und ja, jetzt wird es natürlich spannend in den nächsten Wochen, ob die zueinander finden, ja oder nein. Wir hatten das auch schon in der letzten Saison mit Bruno Labbadia, der ja auch die Mannschaft auf Positionen verstärken wollte. Also wir wissen das alle, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld und so weiter und so fort. Alte Leier. Und er hat diese Spieler nicht bekommen und man fragt sich immer so ein bisschen, warum hat er sie alle nicht bekommen? Warum hat Dietmar Beiersdorfer nicht auf seinen Trainer gehört? Ja, Dietmar Beiersdorfer hat halt andere Interessen verfolgt und ich kenne weder einen Beiersdorfer noch, also ich kenne weder einen Beiersdorfer persönlich noch Herrn Kühne und noch den Herrn Struth, den Spieleberater Volker Struth. Aber alles, was ich so höre, glaube ich, dass Kühne und Struth halt doch einen unglaublichen Einfluss auf das Tagesgeschäft des Hamburger Sportvereins haben und dass Dietmar Beiersdorfer auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass deren Wünsche erfüllt wird. Ja, also wie das alles zusammenhängt hinter den Kulissen, ich kann es euch nicht wirklich genau sagen, aber es ist schon auffällig, dass wir relativ viel Spieler von Volker Struth auch beim HSV haben, dass zum Beispiel ein Spieler wie Bobby Wood, als er richtig gut drauf war und 5 Tore geschossen hat, auf einmal seinen Spielerberater wechselt und zu Volker Struth zu Volker Struth geht und sich von ihm und seiner Firma beraten lässt und mal so ganz nebenbei gesagt, auch Markus Gisdol, unser Trainer, hat Volker Struth als seinen Berater. Also man merkt, da sind natürlich gewisse Interessen, dass vielleicht ein Volker Struth so ein paar Spieler auch zum HSV lotsen möchte, wo Ablösesummen gezahlt werden, wo ja auch der Spielerberater einen gewissen nicht uninteressanten Anteil davon auch bekommt. Also ihr merkt, ne, da ist ein Trainer zum Beispiel, der möchte möglichst gute Spieler haben, fertige gute Spieler, um nicht mehr so eine Saison erleben zu müssen. Der lässt sich beraten von Volker Struth, der möchte Geld verdienen, ja. Und da ist ein Heribert Bruchhagen, der sagt, also wir sind mit über 100 Millionen verschuldet. Es kam jetzt auch gerade vor kurzem über Spiegel Online raus, dass der HSV wohl aktuell 115 Millionen Verbindlichkeiten hat. Ich kenne da keine näheren Daten, Fakten und weiß auch, dass Zahlen immer so und so zu interpretieren sein können. Aber egal wie hoch die Summe ist, sie wird sehr hoch sein. Und Heribert Bruchhagen, glaube ich, denkt mehr daran, dass auch ein Finn Porat bei uns spielen kann und ein Fiete Ahab und wie sie alle heißen, also auch Talente, und dass man vielleicht junge Spieler zum HSV holt. Da ist ja auch zum Beispiel momentan das Gerede, dass der Torwart von Kaiserslautern vielleicht zu uns kommt. Ja, also wir gucken nicht mehr auf irgendwelche gestandenen Spieler, sondern auf Spieler mit Potenzial und die eine Wertsteigerung darstellen. Und ich sage es ganz deutlich und ganz offen heraus, genau dafür bin ich auch. Also da wäre ich eher auf der Seite von Heribert Bruchhagen, wenn man das dann so ein bisschen einordnen kann, dass man sagt, Heribert steht eher für diesen Weg und Markus Gisdol für einen anderen. Ja, und ich hoffe wirklich, also ein Zwischensatz noch, wie Jens Todt darüber denkt, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich hoffe halt wirklich, dass diese drei eine Sprache sprechen und dass wir es nicht wie im letzten Sommer haben, dass wir auf einmal in die Saison starten und du merkst, zwischen Trainer und Vereinsführung gibt es Differenzen und da wird sich nicht mehr so getraut und dann gibt es nachher wieder irgendwie einen Trainerwechsel und dann, ja, also Gottes Willen, das hatten wir ja nun schon zigtausend Mal. Aber ich habe davor so ein bisschen Angst, muss ich zugeben, dass das so in diese Richtung gehen könnte, wenn man halt diese Interviews sehr aufmerksam verfolgt. Aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber ich habe da so ein bisschen Bedenken und hoffe sehr, dass in den nächsten Tagen und Wochen die drei eine Sprache sprechen und einen Weg finden, wie alle zufriedengestellt sein können und alle so ein bisschen kompromissbereit sind, um dann das Bestmögliche für den HSV rauszuholen. Das wäre natürlich mein Wunsch. Übrigens, Interview Markus Gisdol, auch noch interessant, war beim NDR Sportclub. Da wurde er von dem Delling, wie heißt denn der mit Vornamen? Weiß ich jetzt in dieser Sekunde nicht. Gerd Delling, glaube ich. Genau, da wurde er gefragt, wo denn die Mannschaft verstärkt werden soll, ob in der Verteidigung oder im Mittelfeld oder im Sturm und so. Das war natürlich eine plumpe Frage, weil was soll der Trainer einen Tag, nachdem man diese Klasse gehalten hat, was soll der Trainer antworten? Er wird natürlich jetzt nicht sagen, wir brauchen noch den und den Spieler, der steht bei uns auch auf der Wunschliste, sondern natürlich hat sich Markus Gisdol ein bisschen rausgeredet aus dieser Frage. Aber wie er sich rausgeredet hat, das fand ich dann schon sehr stark. Ich habe mir da nochmal eine Gesprächsnotiz gemacht. Das ist jetzt kein 1:1 Zitat, sondern aus meiner Erinnerung heraus. Aber sinngemäß hat Markus Gisdol geantwortet, dass manchmal, um einen ganz neuen Spirit im Team zu haben, manchmal schon 4 bis 5 Veränderungen reichen im Team und schon kann man ein ganz neues Mannschaftsgefüge haben. Und dann hat er einen Satz gesagt, der war unglaublich aufschlussreich, nämlich er hat gesagt, wir müssen Stück für Stück wieder hungriger werden. Und da hat er mich natürlich sofort gepackt, weil ich seit Jahren ja irgendwie dieses Gefühl habe, oder wir alle fragen uns ja ganz oft, ne, was ist los? Ne, sobald du irgendwie das HSV-Trikot anhast und die Raute und so, wirst du schlechter als bei den Mannschaften, wo du davor gespielt hast. Irgendwie sind sie alle träger. Und ich bin ja nicht der Einzige auf diesem Planeten, der auch so das Gefühl hat, vielleicht waren in den letzten Jahren einfach auch die Verträge zu gut. Also du wurdest zu gut bezahlt beim Hamburger Sportverein für die Leistung, die du erbringst. Das war hier alles so rosa-rose Welt, man hatte einen immer mit Watte angepackt und so weiter und so fort. Und es war nicht so diese absolute Leistungsbereitschaft, Führungsbereitschaft. Denk nochmal an Spahic, wie er angeblich Lasogga eine Ohrfeige gegeben hat, irgendwie in der Halbzeitpause bei einem Spiel. Ja, da kann man jetzt sagen, findet man gut, findet man schlecht. Ich persönlich finde generell Gewalt, und auch wenn es eine Ohrfeige ist, finde ich generell ein Armutszeugnis und ganz schlecht. Aber es zeigt mir ja auch, dass da zum Beispiel ein Typ war wie Spahatsch, der absolut erfolgshungrig war. Lass ihn sein, wie er ist. Und wenn er halt ein Arsch ist und Markus Gisdol sagt, das brauche ich hier nicht, dann ist es auch okay, wenn er aussortiert hat. Wenn, ne? Aber nur die Berufseinstellung bei Emir Spahic, die war mit Sicherheit vorbildlich. Ähnlich wie sie jetzt bei Papadopoulos ist, die ist sicher auch sehr vorbildlich, die Berufseinstellung und dieses Geilsein auf Erfolg und hungrig sein auf den Erfolg. Und deswegen ist vielleicht auch das der Grund, warum der HSV unbedingt Papadopoulos halten will, auch wenn der natürlich viel zu teuer und viel zu verletzungsanfällig ist. Wir müssen Stück für Stück wieder hungriger werden. Das hat Markus Gisdol gesagt. Und das ist ein Schlag in die Fresse an alle seine Mitspieler oder seine Spieler im Team. Weil es bedeutet ja logischerweise, wenn wir wieder hungriger werden müssen, dass wir nicht hungrig genug sind. Und mit dieser Einstellung kannst du natürlich keinen Blumentopf gewinnen. Und das ist genau richtig. Ja, da stimme ich dann wieder Markus Gisdol zu, wenn ich sage, wir brauchen natürlich eine Mannschaft mit Spielern, die viel mehr wieder geil sind auf Erfolg. Denn es gibt ja so eine Aussage, auch das, und dann höre ich auf mit den Gisdol-Interviews, aber die Markus Gisdol auch immer und immer und immer wieder erwähnt hat, nämlich, dass der HSV nach 10 Spielen ja nur 2 Punkte hatte und es noch keiner Mannschaft gelungen ist, nach 10 Spieltagen und nur 2 Punkten dann überhaupt noch die Klasse zu halten. Und das hat er immer und immer wieder wiederholt. Ne? Also wir hatten nach 10 Spielen ja nur 2 Punkte. Ja, und jetzt haben wir also das Endspiel gehabt am letzten Spieltag und haben das dann für uns entschieden und haben die Klasse gehalten. Das ist doch sehr geil so, ne? Und ich weiß auch, weil ich habe ja auch in der letzten Podcast-Folge schon, bin ich mit dem HSV ein bisschen kritisch umgegangen, was den Platzsturm angeht und ist das denn hier Leistungsgesellschaft und. Und da habe ich natürlich auch Feedback von euch bekommen über Twitter. Und da haben so einige mich kritisiert und viele von denen, die mich kritisiert haben, haben immer wieder geschrieben, Hobbs, du hast wohl vergessen, dass wir nach 10 Spieltagen ja nur 2 Punkte hatten. Freunde, Ich kriege das nicht in 140 Zeichen unter, deswegen nutze ich jetzt mal die Zeit hier beim Podcast. Freunde, das ist nur die eine Seite der Medaille. Es ist richtig, wir hatten nach 10 Spieltagen nur 2 Punkte. Es ist aber auch richtig, und das wurde halt nie gesagt in den Interviews und nie von Herrn Gisdol gesagt und nie von Jens Todt, es ist aber auch richtig, dass wir nach dem 28. Spieltag 33 Punkte hatten und damit 4 Punkte mehr hatten als die Mannschaft, die auf dem Relegationsplatz war. Der HSV war auf Platz 13 in der Tabelle mit 33 Punkten und nach dem 28. Spieltag auf Platz 16 war der FC Augsburg mit 29 Punkten. Der HSV hatte es in der Hand und ihr wisst genau, welches dann gegen welche Teams wir dann gespielt haben. Im Anschluss Bremen, dann kam Darmstadt, dann kam Augsburg und. Schlag mir jetzt nicht, ob die Reihenfolge jetzt richtig war. Aber es waren alles Mannschaften, die noch mehr oder weniger da unten standen. Und wir haben keines dieser Spiele gewonnen, bis auf das letzte gegen Wolfsburg. Wir haben keines dieser Spiele gewonnen, wir haben die meisten Spiele sogar verloren. Was bedeutet, wir haben weniger Punkte gemacht oder auf Deutsch, wir haben gar keinen Punkt gemacht an dem Spieltag und unser Gegner hat 3 Punkte gemacht. Es kann doch nicht angehen, dass wenn du nach 10 Spieltagen nur 2 Punkte hast und nach dem 28. Spieltag bist du 4 Punkte besser als der Relegationsplatz und mal nur so ganz nebenbei, du bist nur 6 Punkte entfernt von einem Europa-League-Platz, dass diese Mannschaft, die diese Leistung, die wirklich ja gut ist, die diese Leistung geschafft hat, es kann doch nicht angehen, dass die dann wieder mal ein bisschen ruhiger fährt und sich und 4-0 verliert gegen Augsburg oder verliert gegen Darmstadt und also, ja? Das darf doch da nicht wahr sein. Und da merkst du, dass Markus Gisdol natürlich immer gesagt hat, ja, vergessen Sie nicht, nach 10 Spieltagen hatten wir nur 2 Punkte. Aber er hat auch gesagt, wir brauchen wieder eine Mannschaft, die an 4-5 Stellen verändert werden muss, weil wir müssen wieder hungriger werden. Und das bedeutet ganz klar, dass wir diverse Spieler in unserer Mannschaft haben, und zwar wohl schon seit Jahren, Charaktere in unserer Mannschaft haben, die, wenn der HSV auf Platz 13 ist, nach dem 28. Spieltag, mit 4 Punkten Abstand zum Abstieg und zur Relegation, dass das denen wohl schon genügt. Und dann brauche ich halt nicht mehr 100% geben. Und dann will ich es nicht versuchen, so wie es zum Beispiel Werder Bremen gemacht hat. Dann will ich es nicht versuchen, vielleicht doch noch international zu spielen. Nein, dann reicht mir das. Und weil ich glaube, dass wir schon so lange viele Spieler haben, die genau so ticken, wie ich es euch gerade gesagt habe. Genau das ist der Grund, warum ich zwar Verständnis hatte für den Platzsturm am letzten Spieltag und ich habe es ja auch deutlich gesagt, kein Fan, der da auf den Platz gelaufen ist, möchte ich kritisieren. Und wenn ich im Stadion gewesen wäre, wäre ich höchstwahrscheinlich auch auf den Platz gelaufen, weil die Emotionen halt so waren und man tierisch erleichtert war, dass man nicht in die Relegation muss. Ich kann das alles verstehen. Aber die Spieler hochzuleben und so einen Tag so wunderschön wie heute zu singen, nur weil wir mit der teuersten Mannschaft in der HSV-Geschichte am 34. Spieltag die Relegation abwenden konnten, das darf dann nicht sein. Und dieses Zeichen ist dann einfach schlecht für die Spieler, weil die sehen, geil, ich werde ja schon für eine absolute Selbstverständlichkeit werde ich hier schon hochgelebt. Und da müssen wir aufpassen. Aber vergessen wir jetzt den Platzsturm. Mir war das jetzt nur wichtig. Ja, lasst euch nicht einlullen von Zeitungen oder von den Tots und Gistols dieser Welt, die immer wieder sagen, nach 10 Spieltagen hatten wir nur 2 Punkte. Denkt auch daran, nach dem 28. Spieltag hatten wir 33 Punkte und waren 4 Punkte besser als der Relegationsplatz. Und wir haben anscheinend nicht die Spieler, die dann eine Motivation schöpfen und sagen, ey, wir wollen wirklich den neuesten Schritt gehen, den nächsten Schritt gehen. Und genau das war ja der Grund, warum Markus Gisdol im Sportclub gesagt hat, wir brauchen im Mannschaftsgefüge reichen 4-5 Veränderungen, denn wir müssen wieder Stück für Stück hungriger werden. So. Das war meiner Meinung nach die wichtigste Aussage in dem ganzen Interview. Gerd Delling scheint sie überhört zu haben, weil er hatte wieder irgendwas anderes gefragt. Aber ich sage euch, man kann natürlich in jedem Satz irgendwie, man kann immer aus einer Mücke einen Elefant machen, man kann alles hoch interpretieren. Aber ich glaube wirklich, das war die Kernaussage. Und daran muss der HSV arbeiten. Und ich hoffe halt, das war ja der Anfang meines Gedankens. Ich hoffe wirklich, dass zwischen Markus Gisdol und Heribert Bruchhagen und Jens Todt, dass da die Chemie stimmt, dass man sich wirklich auf einen Weg einigt, wie man den HSV jetzt Stück für Stück verbessern möchte und dass da nicht konträre, wirklich grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen sind, wie der HSV jetzt zu entwickeln ist. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir viel mehr jungen und heißen Spielern die Chance geben, zum HSV zu kommen und Bundesliga zu spielen. Und ich sage das auch so deutlich, selbst wenn das bedeutet, dass wir wieder nur um den Abstieg spielen, aber dann halt mit einer jungen und hungrigen Mannschaft. Ja, das wäre mir lieber, als wenn wir es wieder versuchen mit Millionenstars, ja, was man da alles so liest von Didavi und wie gesagt Papadopoulos und so weiter. Wenn man sagt, so, das haben wir die letzten Jahre ja auch gemacht, wir haben auch die Kostic dieser Welt zum HSV geholt und Nikolai Müllers und wie sie alle heißen und wir sind auch nicht weitergekommen und wir haben wieder nur gerade mal den Abstieg verhindert. Also ich denke, es ist an der Zeit, dass der HSV einen anderen Weg geht und wir sollten es auch finanziell machen. Herrn Kühne gehören jetzt, glaube ich, schon 17% des Hamburger Sportvereins. Wir können, glaube ich, nur 24% verkaufen und dies bekommen wir nie wieder, liebe Freunde, nie wieder. Das war es dann für immer. Und auch 17% sind natürlich schon viel zu viel, weil wir dann keine weiteren strategischen Partner mehr zum HSV bekommen. Also, ihr merkt, das eine hängt mit dem anderen alles zusammen, ist ein bisschen kompliziert. Will jetzt auch mal von dieser Komplexität jetzt weg. Mir war es nur wichtig, denn das war ja mein Anspruch jetzt in diesem neuen Nur der HSV-Podcast-Format, dass man versucht, gewisse Themen, die in den letzten 7 Tagen passiert sind, einmal einzuordnen und Einschätzungen abzugeben. Was bedeutet das eigentlich, was da passiert ist? Und ich kann das immer nur aus meiner Fansicht natürlich sagen und aber ich denke, das war ja das Feedback, das ich über Twitter bekommen habe, dass das ja nicht so ganz uninteressant ist für euch. Und da freue ich mich natürlich drüber. Gut, das war Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist natürlich die Tatsache, dass jetzt einige Spieler uns schon verlassen haben. Gleich am Montag nach dem Spiel hat René Adler verkündet, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird beim Hamburger Sportverein. Das hat er wieder sehr geschickt gemacht über Facebook, hat er nette Worte gefunden. Alles, was ich so gelesen habe an Kommentaren, war positiv. Keiner nimmt es irgendwie dem René Adler krumm. Alle wünschen ihm alles Gute. Das finde ich insofern ganz interessant. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde es nur interessant, weil ich genau weiß, dass das beim letzten Mal, als er von Leverkusen nach Hamburg ging, genauso war. Ne? Also da hast du auch von Leverkusener Seite kaum jemand gelesen, der gesagt hat, das finde ich doof, dass du zum HSV gehst, und alle haben ihm viel Glück gewünscht und beim Dino und René, du machst das und du bleibst immer einer von uns und wie auch immer. Und genauso waren die Antworten jetzt auch. Also Chapeau, Herr Adler, wieder mal sehr geschickt gemacht, sich zu verabschieden. Und ja, ich persönlich glaube ja, dass er zu Bayern München wechseln wird als Backup für Manuel Neuer. Wir werden sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er das macht, aber wir werden es natürlich verfolgen. Und ja, er war der Erste, der bekannt gegeben hat, dass er uns verlassen wird. Der Zweite war dann Matthias Ostrzolek, der wechselt zum kleinen Hamburger Sportverein, Quatsch, zum kleinen HSV, so muss es natürlich heißen. Er wechselt zu Hannover 96. Ich habe gestern das DFB-Pokalfinale gesehen mit Fußballexperten Broxy. Wir beide haben uns getroffen. Vom Fernseher haben wir uns das angeguckt. Die meisten von euch kennen den Reingemacht-Podcast. Die meisten von euch wissen, dass Broxy Hannover 96-Fan ist. Und ich sage euch, der war mega froh, dass so ein Typ wie Ostrzelek nach Hannover kommt. Im richtigen Fußballeralter. Keine Ablöse gekostet. Viel Erfahrung gehabt. Spielt hinten links genauso wie auf der defensiven Mittelfeld. Also Broxy ist ganz glücklich. Und ich glaube auch, dass Ostrzelek uns noch wehtun wird, weil der flexibel war. Und ich habe den als nicht so schlecht gesehen wie die meisten HSV-Fans. Ostrzelek hat ja wirklich keine gute Reputation gehabt bei den meisten HSV-Fans, wenn man das so mitbekommen hat. Ich finde, so ein bisschen zu Unrecht. Aber klar, das ist jetzt auch eh geschickt. Also Matthias Ostrzelek war der Zweite, der sich verabschiedet hat. Und Johann Giroud dann der Dritte. Das ist jetzt Stand Sonntag Nachmittag, 28. Mai. Das sind die drei Spieler, von denen ich jetzt weiß. Mal sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Neuzugänge haben wir jetzt noch nicht. Ich muss sagen, ich finde es natürlich auf der einen Seite schade, besonders, dass René Adler geht. Eigentlich alle drei. Ich finde es schade natürlich, dass sie gehen. Ich ärgere mich natürlich, dass alle drei ablösefrei gehen, dass der HSV wirklich kein Geld bekommt, noch nicht, also für keinen der drei. Das ist natürlich übel, aber jetzt hier Jens Todt den großen Vorwurf zu machen, irgendwie, das kann ich auch nicht. Denn Jens Todt, und ich glaube, das ist auch nur ganz korrekt, hat ja gesagt, bei allen Spielern, wo die Verträge auslaufen, mit dem wird dann erst konkret gesprochen, wenn wir wissen, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen. Und da hat er ja auch völlig recht. Und der hat natürlich auch nicht gedacht, dass wir dann bis zum 34. Spieltag warten müssen. Denn ich habe es ja eben gerade gesagt, am 28. Spieltag waren wir auf Platz 13, 4 Punkte entfernt vom Relegationsplatz, 6 Punkte entfernt vom Abstiegsplatz und 6 Punkte hin zum Euroleague-Platz. Und der hat sicher gedacht, bei 33 Punkten, ich warte hier noch zwei Spiele ab, ja, und dann haben wir 38, 39 Punkte und dann kann ich mit denen in die Verhandlung treten, irgendwie im April, und muss nicht bis Ende Mai warten. Also das ist natürlich ärgerlich, dass es jetzt so gelaufen ist, und doof, weil der HSV auch in der Vergangenheit viele Spieler einfach abgegeben hat, ohne dafür Geld zu bekommen. Ich erinnere nur an Maxi Beister oder auch an den, der jetzt bei St. Pauli spielt. Wie heißt der noch? Ihr wisst es sicher, ne? Sobig. Da haben wir ja sogar Geld noch gezahlt, dass die uns verlassen. Also ich glaube, das gibt es auch nur beim HSV irgendwie. Und das ist natürlich betriebswirtschaftlich eine Katastrophe, wenn du auf der einen Seite Spieler wünscht, die Millionen Ablösesummen kosten, und auf der anderen Seite hast du gestandene Erstligaspieler. Ich meine, Ostrzelek ist ein gestandener Erstligaspieler. René Adler kann als Torwart auch noch 2-3 Jahre auf höchstem Niveau spielen. Und ein Giroud, ja, der war unglücklich bei uns. Natürlich manchmal auch ein Unsicherheitsfaktor. Ist aber auch schon seit Jahren Schweizer Nationalspieler, und so ein ganz schlechter ist er auch nicht. Und dass wir solche drei Spieler verlieren und kriegen noch nicht mal einen Euro dafür, das ist natürlich echt bitter. Irgendwie, wie gesagt, ich mag keinem so einen richtigen Vorwurf geben, aber ärgerlich ist es schon. Also ich habe hier schon ein bisschen ins Mikrofon gebissen. Das möchte ich, also das muss ich zugeben. Ja, also schade, dass die gehen, gerade Ostrzelek, weil das hatte ich auch überhaupt nicht erwartet. Bei Adler und Giroud war das ja so ein bisschen, ja, konnte man das absehen. Bei Ostrzelek, da war ich wirklich völlig überrascht und finde es auch schade. Wie die zu ersetzen sind, weil das ist auch so eine Frage, die ihr mir öfter gestellt habt über Twitter, ne? Ey, wie sollte man jetzt die ersetzen? Ich finde, dazu ist noch zu früh, dass wir jetzt viel zu viel Kaffeesatz lesen. Ja, ich wiederhole jetzt meinen Wunsch von vor 10 Minuten. Ich hoffe halt, dass Gisdol, Todd und Bruchhagen sich zusammenfinden und einen guten Weg finden und nicht unterschiedliche Interessen verfolgen, sondern jeder auf seine Weise dem anderen ein bisschen entgegenkommt, ja, und nicht völlig egoistisch ist in dem, was er umsetzen möchte. Und wenn das so sein sollte, ne, das hoffe ich jetzt natürlich, wenn das so sein sollte, dann ja, bin ich mal gespannt, dann traue ich den dreien auch zu, dass sie da die richtigen Entscheidungen fällen. Letztes Thema für diese Kalenderwoche ist, das kam jetzt zum Ende der Woche oder am Wochenende hoch, dass 600 Dauerkartenbesitzer beim Hamburger Sportverein ihre Plätze verlieren. Es war ja schon bekannt gegeben am Anfang der Saison, dass man als Dauerkartenbesitzer mindestens 12 Mal von den, also 12 der 17 Heimspiele im Stadion besuchen sollte. Wenn dem nicht so ist, dann verliert man die Berechtigung, sozusagen dieses Vorverkaufsrecht für die Dauerkarte für die neue Saison. Und ja, jetzt ist es wohl soweit. Es waren wohl knapp jetzt 600, die, ich habe das irgendwie aufgeschnappt bei der HSV-Pressestelle, da hieß es dann, die waren nicht nur weniger als 12 Mal da, sondern man will natürlich jetzt, man macht das ja zum ersten Mal, dass man hier so eine Forderung stellt an die Kartenbesitzer. Das waren wohl, diese 600 Personen waren wohl die deutlich weniger als 12 Mal im Stadion waren. Also ich glaube, wenn du halt nur 11 Mal da warst oder so, dann würde der HSV jetzt auch ein Auge zudrücken, vielleicht auch bei 10 Mal. Aber wenn du halt nur so 5, 6, 7, 8 Mal da warst, ne, dann heißt es höchstwahrscheinlich so, diese Karten gehen jetzt auf den freien Markt und können dann von den HSVern gekauft werden, die schon lange auf einer Warteliste sind, für eine Dauerkarte. Ja, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich persönlich mit einer einzigen Einschränkung finde das völlig, völlig daneben, weil wir vergleichen uns, oder der HSV vergleicht sich in diesem Fall oft mit Bayern München. Und da muss man jetzt wirklich mal die Frage stellen, liebe Freunde beim Hamburger Sportverein, habt ihr schon mal gesehen, wie Bayern München zu Hause in der Allianz Arena Fußball spielt und wie der HSV im Volkspark Fußball spielt? Also das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die einen spielen ständig Champions League und wir spielen ständig gegen den Abstieg. Also sich damit zu vergleichen, finde ich mal ganz schwierig. Und der HSV hatte zum Glück jetzt nach vielen Jahren endlich mal wieder eine Serie, wo wir gesagt haben, zu Hause ziemlich stabil. So während der Rückrunde, glaube ich, haben wir ja viele Spiele gepunktet und nur ganz wenige verloren. Ich glaube, gegen Darmstadt war es vielleicht sogar die einzige Niederlage, die wir zu Hause hatten. Ich bin jetzt da nicht so ganz sattelfest, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wir wissen alle, wir haben in der Rückrunde eigentlich ja ganz gut gespielt zu Hause. Aber das war auch viele Jahre nicht so. Und auch als wir die letzten vielen Jahre schlecht gespielt haben, hat der HSV die Frechheit besessen und haben dann nach der Saison immer noch mal die Dauerkartenpreise erhöht. Ja, dieses Mal ist es das erste Mal, dass sie das erste Mal nach vielen Jahren, dass sie die Dauerkartenpreise nicht erhöhen. Die Preise sind gleich geblieben, wie in der letzten, und die bleiben in der nächsten Saison genau wie in der letzten Saison. Das ist schon mal ein guter Schritt, aber wir wissen auch, dass der HSV mit das teuerste Stadion in der Bundesliga ist. Ich habe auch mal aufgeschnappt, nur teurer war irgendwie Darmstadt 98 irgendwie, die genau wissen, sie spielen eh nur 1, 2 Jahre in der ersten Liga, haben ganz wenig Plätze nur und müssen unbedingt schnell Geld verdienen, um zum Beispiel mal ein anderes Stadion zu bauen. Da kann man es ja verstehen. Aber wenn du bedenkst, dass eine Dauerkarte, also eine vergleichbare Dauerkarte bei Schalke, bei Dortmund, bei Köln, bei Gladbach und so, ja, wenn die sind deutlich günstiger als beim HSV. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon schräg. Und diese Dauerkartenbesitzer, die so viel Geld ausgegeben haben die letzten Jahre und eine beschissene Leistung zu Hause bekommen haben, dass die jetzt gezwungen werden, du musst dir diese Spiele 12 Mal angucken und wenn du es nicht tust, dann verlierst du halt deine Berechtigung, die Karte für die nächste Saison wieder zu aktivieren. Das finde ich, also ganz ehrlich, ich ganz persönlich finde, es geht gar nicht. Das finde ich ganz schlimm. Mit der einzigen Ausnahme, die ich jetzt gehört habe, ich selber das ist jetzt nur ein gefährliches Halbwissen, weil ihr wisst ja, wie das so ist. Ne? Man hört was von einem, der was gehört und gehört hat. Das ist immer sehr, sehr gefährlich. Ne? Diese Quellen sind nicht wirklich seriös. Aber ich habe halt wirklich von einer, glaube ich, ganz guten Quelle gehört, dass es immer schon eine wirklich lange Liste gibt, also eine Warteliste für Dauerkarten auf den Stehplätzen in der Nordkurve. Und da sind die Preise ja auch, die sind auch im Vergleich zu anderen Stadien sehr teuer, aber da sind die Preise im Verhältnis ja noch recht akzeptabel. Und da stehen wirklich die größten Fans. Und es sind keine Event-Zuschauer, wie oftmals auf den teuren Plätzen, sondern es sind so echte Fans. Und wenn du dann weißt, von diesen richtigen HSVern, diesen richtigen Vollblut-Fans, ja, da stehen so viele auf einer Warteliste und wollen unbedingt eine Dauerkarte. Und zwar nicht, weil es irgendwie nice to have ist, weil du dann Geschäftsfreunde mit einlädst, sondern weil du wirklich mit deinem Verein mitfieberst. Ja, und wenn du weißt, du hast solche Menschen auf so einer Warteliste und auf der anderen Seite hast du Menschen, die irgendwie vor ein paar Jahren mal HSV-Fan waren und irgendwie aus Gewohnheit das immer wieder aktivieren, aber eigentlich gar nicht hingehen und die Plätze auf den Stehplätzen bleiben dann in Anführungsstrichen leer oder könnten voller sein, ja. Wenn du das weißt, dann denke ich, in diesem Fall finde ich es dann korrekt und finde ich richtig, wenn nicht nur der HSV, sondern generell, wenn ein Fußballverein sagt, also pass mal auf, ich würde halt nicht 12 nehmen, ich würde halt die Hälfte nehmen, ja, ich würde sagen 8 Spiele, ne? 8 von 17, das ist also etwas unter 50%, die musst du da sein und wenn du weniger als 8 bist, also dann, liebe Freunde, dann lass uns doch den Menschen, die unbedingt eine Karte haben wollen, lass uns doch dann denen die Karte geben. Das könnte ich gut nachvollziehen. Das andere muss ich sagen, also ich kenne Freunde, die haben für 500 oder teilweise für 700 und eine auch für 860 Euro Dauerkarten, also und das seit Jahren, geben tierisch viel Geld aus, haben echt nichts oder so gut wie nichts von der Mannschaft zurückbekommen, außer dass Jahr für Jahr die Tickets teurer wurden und jetzt zu sagen, also ne, wenn du jetzt nicht mindestens 12 Mal da gewesen bist, dann darfst du die nicht mehr wiederbekommen, das finde ich irgendwie schwierig. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, zwischen Sitzplätzen und Stehplätzen sollte man aber keinen Unterschied machen, dann würde ich sagen, okay, dann würde ich generell sagen, dann behalten die Dauerkartenbesitzer halt ihre Berechtigung für die Dauerkarten. Wie gesagt, bei den Stehplätzen finde ich es noch ein bisschen nachvollziehbarer als bei diesen Logen oder Eventplätzen oder wie immer ich das nennen soll. Aber gut, anyway, das kann man auch nicht wirklich so in so eine Schublade packen, ist auch wieder ein bisschen gemein, ja? Nur weil du einen Sitzplatz hast, heißt es ja nicht, dass du kein eingefleischter HSV-Fan bist, gibt genügend, ich bin ja auch so einer, ne, der sitzt und der trotzdem mit Haut und Haar HSVer ist und ja, also, ne, das kann man, es ist schwer, da einen Strich irgendwie zu ziehen, der dann möglichst fair ist. Aber gut, ich persönlich, und da schließe ich damit das wirklich ab, ich habe es ja eben schon gesagt, ich persönlich würde dann im Zweifel eh keinen Strich ziehen und sagen, ja, das ist nun mal das Recht der Dauerkartenbesitzer, dann können sie in der nächsten Saison halt wieder dorthin. Denn es wird ja auch einige Dauerkartenbesitzer geben, die vielleicht so genervt sind, dass man wieder nur um den Relegationsplatz gespielt hat und nicht abzusteigen, dass man sowieso sagt, also jetzt schenke ich mir das und in der nächsten Saison gehe ich nicht mehr. Ne? Also auch das ist ja möglich. Es ist ja nicht so, dass jeder Dauerkartenbesitzer automatisch immer so geil drauf ist, im nächsten Jahr wieder zum HSV zu gehen. Gut, das waren die Themen, die, ja, nachdem wir die Klasse gehalten haben so und der HSV, sag ich mal, die Saison ausgelaufen hat, kann man das so sagen, mit noch 2 Freundschaftsspielen und dann die Spieler, glaube ich, am Donnerstag dann in die Ferien geschickt hat. Ich glaube, das waren so die Themen, die in dieser Woche mich am meisten beeinflusst haben, wo ich am meisten gelesen habe. Dauerkarten, die ersten Spieler, die gehen und natürlich die interessanten Aussagen von Markus Gisdol in diversen Interviews und was so dahinter steckt und wie man das Ganze einzuordnen hat. Ich habe versucht, euch das mitzuteilen und sehe jetzt, ich wollte eigentlich nur 20 Minuten aufnehmen, jetzt ist fast die doppelte Zeit geworden. Wir steuern schon auf die fast 40. Minute hin. Das ist nicht unbedingt gewollt, dass das jetzt jedes Mal so ist. Aber ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, ab sofort wird die Struktur des HSV-Podcasts ein bisschen anders. Immer zum Wochenende blicke ich zurück auf die zu Ende gehende Woche und versuche, die wichtigsten Themen so ein bisschen einzuordnen und meine Meinung mitzuteilen. Das habe ich jetzt so getan und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt ja auch seit neuestem den Nur der HSV-Pod. Twitter-Account, den haben schon recht viele genutzt. Vielen, 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 vielen Dank. Und ich hoffe, wir lesen uns im Laufe dieser Woche dort wieder. Wenn ihr Feedback geben wollt, gerne schreibt einfach eine Mitteilung an den Nur der HSV-Pod. Das werde ich alles in den nächsten Tagen lesen und gegebenenfalls auch darauf antworten. Und ja, insofern wünsche ich uns jetzt einen guten Start in die nächste neue Kalenderwoche. Und wir hören uns dann irgendwann im Laufe des kommenden Wochenendes wieder. Vielen Dank für euer Ohr. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.